2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Sonntag Nachmittag, nee, Sonntagmittag, 13 Uhr, knapp kurz nach 13 Uhr bis 19.10 Uhr ist noch ganz schön weit hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons, nach dem Auswärtsspiel des FCSP beim FC Bayern München. Das Ligaspiel des 12. Spieltags der ersten Liga fand am Samstagnachmittag, den 29. November um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München statt. Das Spiel gegen den FCB endete mit einem 3:1-Sieg der Bayern. Die Torschützen des Spiels vor 75.000 Zuschauer waren mit dem 0:1 Otunji in der 6. Minute, dann das 1:1 von Guerrero in der 44. Minute, das 2:1 von Diaz in der 93. und das 3:1 durch Jackson in der 96. Minute. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mein Gast ist wie im VDS Andi vom Blog und Podcast Miasan Roth. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir nochmal über das Spiel zu sprechen.
Servus. Ja, ich freue mich, auch wenn es gestern, glaube ich, für uns beide so mittelerfreulich war.
Ja, 3 Punkte für euch sind ja nicht mittelerfreulich, aber die Art und Weise, da können wir ja gleich nochmal zukommen.
Ja.
Sehr schön. Aber bevor wir zum Spiel kommen, möchte ich nochmal kurz auf diese 12 leisen Minuten der aktiven Fans hinkommen und die dahintergehende Thematik der Innenministerkonferenz. Falls ihr da noch nicht im Thema sein sollte, hört gerne unsere Monatssendung der vergangenen Woche, wo Mike und Sven mit der braun-weißen Hilfe sowie USP sprachen. Verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Dazu waren vor dem Spiel auch einige Banner in beiden Kurven zu sehen. Auch der dezente Hinweis zur Halbzeit an den Unverhältnismäßigkeitspimmel von Andi Grote durch die Munich Reds fand ich sehr ansprechend, von meiner Perspektive aus. Und ich möchte noch so ein Thema ansprechen, was mich so neben dem Ergebnis auch so ein bisschen genervt hat im Stadion. Dieser Stadiontourismus bei euch, wo einfach Fans so emotionslos in den Blöcken sitzen und quasi kaufen sich einen Bayernschal, holen sich eine Bratwurst, setzen sich hin, halten die Klappe und sind dann sauer, wenn nicht von Anfang an Support da ist. Ist das bei euch eigentlich öfters der Fall? Ich meine, bei uns ist es ja so, aufgrund der Kartenknappheit meistens nicht so oder häufig nicht so, gehe ich mal von aus. Also ich weiß es jetzt nicht. Bei uns genau, ob das, nee, eigentlich nicht. Aber bei euch, wie ist es denn da so?
Also erstens muss ich sagen, dass ich vielleicht dann nicht zwingend die Ansprechpartner bin, da ich halt in Berlin wohne und auch jetzt nicht ständig da bin. Aber ich glaube, dass es ein allgemeines Phänomen ist, dass so Großclubs mit großen Stadien, mit dem sie leben müssen oder ich weiß, sie bringen halt mit das Geld und du kannst das halt irgendwie nicht vermeiden. Das ist ja auch so ein bisschen der Talk immer so, der Support in München ist so mittelmäßig. Ich kenne das auch aus Berlin, wo das immer verglichen wird, Union und Hertha, und wo ich mir denke, bei der Hertha kommen in der zweiten Liga 50.000. Das ist ja mal einfach das größere Stadion. Und wenn es so klein wäre, wie das von Union, wäre das immer proppevoll mit nur wirklich mit starkem Support. Und das müsste ich euch dann wahrscheinlich, würde ich bei euch auch so sehen, wenn ihr ein Stadion hättet, dass es ja viel größer wäre, dass man irgendwie voll machen muss, dann wird es da wahrscheinlich auch welche geben, die sich irgendwie in Hamburg Urlaub machen und sich das mal angucken. Aber es ist halt irgendwie schwierig, an Tickets zu kommen. Und ich glaube, mit dem Erfolg gibt es natürlich auch so Fans, die kommen, aber beim 3:1 gegen St. Pauli jetzt eher die Nase rümpfen und wieder nach Hause wollen und irgendwie sich um das Instagram-Erlebnis gebracht fühlen.
Ja, das kann wohl sehr gut sein. Dann lass uns mal Richtung Sportlichen schauen. Ihr hattet ja übrigens noch einen Banner Richtung Uli Hoeneß mit dem 50+1, was er da beim OMR-Podcast rausgehauen hat. Fand ich auch sehr schön von der Schickeria, dass sie da nochmal gesagt haben, dass klar ist, dass 50+1 nicht kommen wird. Aber für Herrn Hoeneß vielleicht nicht, weil wir hatten das ja im VDS angesprochen, seine Aussage. Daher wollte ich das jetzt nicht unerwähnt lassen. Dann lasst uns mal zum Sportlichen kommen. Wir hatten einen Wechsel in der Startaufstellung. Für Oppi stand Ritzke in der Startaufstellung. Unser Team lief in einem naja, würde ich sagen, tiefen 4-5-1 auf. Und situationsbedingt, wenn wir dann doch mal umgeschaltet haben in einem 5-2-3. Magst du mal was zu eurer Aufstellung sagen? Ihr hattet ja viele vier Veränderungen, glaube ich. War das jetzt nur der Müdigkeit zum Arsenal-Spiel geschuldet?
Will man fast schon, du hast mir vorher noch geschrieben, ich soll mir drei Thesen überlegen und eine war so ein bisschen we trust in 15. Ist echt ein sehr, sehr kleiner Kader. Es gibt nicht so viele, denen Vincent Kompany anscheinend vertraut. Also und in dem Maße, glaube ich, hat er rotiert, wie er den Spielern vertraut. Also es sind ja eher die reinkommen. Guerrero bekommt so ein bisschen Spielzeit. Karl ist es, der aber aufgrund von Verletzungen und Sperren eigentlich jetzt schon fast Stammspieler. Es hat jetzt dreimal hintereinander angefangen, aber ist eigentlich einer, der noch so ein bisschen hinten dran ist, hinter der Top 11. Und Tom Bischoff, der so ein bisschen aus Flexibilität irgendwie überall spielen kann und einfach, weil das Talent und die Qualität so offensichtlich ist und er Kimmich nicht verdrängen kann und man irgendwie so ein bisschen Platz für ihn sucht. Aber ich glaube, er wollte einfach zwischen dem gar nicht so wichtigen, aber halt sehr interessanten Spiel in London, weil es ist ja durch die Niederlage nichts verloren gegangen, aber es war halt der große Gradmesser bis jetzt der Saison und dem, würde ich sagen, wichtigen Spiel am Mittwoch, weil man hat sich im Ligaspiel ja unglaublich schwer getan bei Union und wo ich auch sagen muss, da hätte man verdient verloren, wenn Harry Kane nicht in der Nachspielzeit noch ein Tor gemacht hätte, dass er da wirklich schonen wollte. Aber es scheint halt, glaube ich, dass es das so ein bisschen ist, wen er vertraut. Also Minchay eigentlich ja auch eher, glaube ich, fast ungern, dass so ein bisschen Upamecano ist angeschlagen, wird so ein bisschen geschont, Tah ist wirklich absolut gesetzt, aber ich mir vor der Saison nicht so sicher, dass das so klar einseitig in Richtung von Tah geht, dass Minchay eigentlich kaum wirklich nur dieser Backup ist und mal gucken, ob er das überhaupt dann halten kann, sollte Hiroki Ito jetzt dann richtig fit werden, weil dem hat Kompany zuvor schon vertraut, aber das war für mich so ein Ding zu sehen, er vertraut halt echt wirklich nur so 14, 15 und dann wird schon schwierig. Also er hat er dann, als es nicht gelaufen hat, hat er klassisch einfach wirklich die er geschont hat, eingewechselt. Es kam nachher Reihe Gnabry, Ulisse und Stanisic, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Ja. Aber man muss sagen, wie spät Jackson kam, war schon ein Wink mit dem Zaunpfahl, weil wenn man ein Tor braucht und du hast nur einen Stürmer auf der Bank und der kommt dann erst, ich weiß gar nicht, 87. 83. Ja, ich glaube 83. Goretzka, 87. Ja. Ja, irgendwie sowas. Ja. Also sehr spät. Das zeigt schon von wenig Vertrauen, würde ich behaupten. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Auch Goretzka. Irgendwie hätte ich mir einen noch offensiveren Impuls gewünscht. Also ich weiß, er sieht Kimmich nicht auf der Rechtsverteidigerposition, aber wenn ich so nicht viel auf der Bank hatte, hätte ich nicht verstanden, dass Stanisic, der jetzt nicht bekannt ist, unglaublich viel nach vorne zu machen, da die Option ist, der dann rechts reinkommt, dann hätte ich eher Goretzka im Mittelfeld gesehen und dafür muss Kimmich halt mal raus, weil ganz ehrlich, so wie ihr euch präsentiert habt, muss er eh nicht viel machen defensiv. Da kann er als Rechtsverteidiger spielen, aber eigentlich in seinem rechten Halbraum, wo er zu Hause ist, trotzdem agieren offensiv.
Also das hat er ja auch zum 2-1.
Ja, da wo er hingehört.
Ja. Dann lass uns mal ganz kurz so ein bisschen, ich habe mir jetzt so eine Nacht Zeit gehabt, mir Gedanken rund um das Spiel zu machen und habe halt auch auf der Zugfahrt zurück noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich will das nicht in so eine Art Ticker durchlaufen lassen, weil das ist, dann kann man sich auf einen Artikel im Kicker durchlesen. Und für tiefergehende Analysen bin ich erstens nicht so brain wie Tim. Den Artikel könnt ihr euch dann gerne in den Shownotes durchlesen. Aber was ich gut kann, ist so Thesen aufstellen, wie man das Spiel beschreiben kann. Und ich hatte dich ja, das hast du schon angesprochen, im Vorwege mal gefragt, wie du das Spiel in so drei Thesen beschreiben würdest.
Okay, das Spiel, ich habe eher so auf uns allgemein geguckt. Ich habe die erste geklaut von Daniel, der unseren Spielbericht auf Mir ist ein Rot geschrieben hat, weil ich es sehr witzig treffend fand. Das war der No Shave oder No Save November. Das bezieht sich auf Manuel Neuer, der jetzt wirklich
den Schnäuzer hatte.
Und aber auch im November nicht seinen besten Monat hatte und das aber eher so aufs ganze Team bezogen. Ich würde das jetzt Manuel Neuer da kein Stück draus drehen. Ich finde, der sollte da ins Eck nicht reingehen, dass er ihm da so über den Fuß drüber rollt. Ja. Das passiert ihm normalerweise nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht so wahnsinnig negativ. Ich finde es völlig okay, dass man nach dieser Club-WM im Sommer mit fast keiner Pause und dann an diesem wahnsinnigen Start jetzt so ein bisschen November-Slump hat. Aber das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Der ganze November, man hat in den 6 Spielen im November 9 Gegentore bekommen. Das ist schon sehr viel für den FC Bayern, wo man auch einige neu anhängen kann, aber allgemein ist so ein bisschen der Slump drin. Also Harry Kane ist nicht mehr in der Form. Joshua Kimmich ist zwar auch, wenn er nicht für seine Verhältnisse nicht gut spielt, immer noch echt nicht schlecht, aber hat er mit der Verletzung und der Krankheit auch so ein bisschen zu kämpfen. Es wackeln so ein paar Leistungsträger gerade und das finde ich auch völlig in Ordnung. Man hat ja trotzdem sich gut durch den November durchgekommen. Ich bin da besser, voller Zuversicht, dass man das im Winter mit so ein bisschen Anlauf dann, dass es wieder besser wird. Aber es ist gerade so ein bisschen das Slump und der ist halt so wirklich auch beim Gegentor zu sehen. Einer, der wenig gespielt hat, hat sich wegdrücken lassen. Minche, das darf eigentlich nicht passieren. So eine Maschine ist Hutonchi auch wieder nicht. Aber
hat schon ganz schön Körper. Also da würde ich jetzt mal sagen, das ist schon einer der körperlichsten Spieler bei uns im Kader. Aber das sah schon sehr, sehr einfach aus, muss ich
sagen. Vincenzo ist ja nicht umsonst auch in der italienischen Liga als Monster bekannt ist. Der hat schon auch Kraft. Da muss er sich durchsetzen, aber auch bezeichnend fand ich davor, dass einer der besten und vor allem zuverlässigsten Spieler dieser Saison, Konrad Leimer, zweimal den Ball verliert. Das ist ja eigentlich so, dass er zuvor schon den Ball verliert, dann holt ihn Kimmich sich wieder und dann verliert er wieder so billig im Zweikampf. Der Pass von Kimmich war auch nicht perfekt, aber trotzdem muss er den da nicht so verlieren. Dann starker Pass in die Spitze, muss man schon auch sagen. Ich glaube, es war Pereira Lars.
Ja.
Also wirklich Ballgewinn und dann sofort vorne rein und wirklich guter Ball. Aber trotzdem fand ich das so ein bisschen symptomatisch, dass das Spieler sind wie Kimmich, Neuer und Leimer, auf die man sich eigentlich komplett verlassen kann, die das ein bisschen durchhängen und dann am Gegentor schuld sind. Aber ich würde jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ich finde das völlig okay. Man hat ja trotzdem gewonnen. Und so ein Durchhänger hat man mal in der Saison. Ich hoffe, dass es bald wieder bergauf geht und dass das vielleicht mit dem No Safe November vorbei ist.
Okay, das eine These. Zweite These?
Hatte ich ja schon angesprochen, in den kleinen Kader, an den wir scheinbar, er anscheinend nicht mehr vertraut. Also, er ist ja nicht so klein, wenn man sagen muss, wenn Ito, Fonzie Davis und Musiala wieder fit sind, dann gibt es da schon noch ein paar mehr Optionen. Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, wenn wir noch mehr zum Spiel kommen, dann habe ich noch eine Vierte, die mir gerade so...
Gerne.
Das Bayern-Dusel natürlich. Es ist oft zitiert und es ist wieder die 90. Und für mich ist es aber irgendwie was zurückkam. Weil in den bankenden Zeiten unter Tuchel, auch unter Kovac, sogar unter Nagelsmann gab es das nicht so häufig. Und es ist oft besprochen, der viel zitierte Spruch von Philipp Lahm, immer Glück ist Können, würde ich auch zusehen. Ich kenne es ja selber, ich habe früher immer Manchester United gehasst und dachte, ach, die haben so viel Glück in der 90. Aber seit Sir Alex Ferguson weg ist das, gibt's das halt nicht mehr. Also das war schon auch irgendwie, die haben das schon erzwungen. Und das sehe ich in dem Spiel auch so ein bisschen so. Wir hatten nicht viele in der zweiten Halbzeit, aber es ist auch dann auch Glück auf eurer Seite, dass vielleicht mal Harry Kane das leere Tor nicht trifft, passiert auch nicht so häufig. Und dafür sehe ich auch so ein bisschen das, was ich oft bei Bayern-Spielen höre, wenn es immer heißt, ja, unverdient, verdient. Ich finde, bei Bayern-Spielen gibt es oft die Sicht, dass es für beide verdient gewesen wäre. Ich finde, es war keine gute Leistung für die Ansprüche des FC Bayern, wenn man aber neutral auf das Spiel guckt, hat schon die bessere Mannschaft gewonnen, die sich verdient hatte. Man kann aber auch eurer Sicht genauso sagen, St. Pauli hatte mehr verdient. Die hätten den Punkt verdient gehabt für ihre Leistung. Und ich finde, das steht sich nicht entgegen, dass es für beide verdient gewesen wäre.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich würde dann jetzt mal mit meinen drei Thesen reinkommen, damit du deine vierte nachher dann noch nutzen kannst. Ich habe mir aufgeschrieben, dass beide Mannschaften diszipliniert waren. Ihr wart 996 Pässe, 80% Ballbesitz, ist halt unfassbar. Aber wir haben euch den Ball ja auch gegeben. Ihr solltet ja damit was machen. Ihr konntet, kam ja nicht durch die unsere Mitte, das war ja dicht. Aber am Ende hattet ihr quasi eine Qualität, die sich dann durchgesetzt hat. Also ihr habt konsequent routiniert auf eure Chance gewartet, habt immer auf den Fehler gewartet und könnt dann mit der Qualität zuschlagen. Was ich bei uns war, war dieses spitzmäßige, disziplinierte Verteidigungshaltung. Totaler Team-Effort. Und so eine, so was ich in der letzten Saison auch immer gedacht habe, ich habe irgendwann auch auf die Uhr geguckt und dachte so, ey, 83. Minute, steht hier 1-1. Digga, da geht doch was. Und das geht jede Minute. Und die Bayern werden, ich meine, ihr seid nicht unruhig geworden, sondern das Publikum ist ein bisschen unruhig geworden, weil es wurde in der zweiten Halbzeit sehr, sehr wenig zugelassen, bis auf diese eine Chance von Harry Kane, die aufs Tor ging. Und du hattest ja ganz recht gesagt, auch von Gnabry, der Ball da drüber zog. Aber zwingend war das nicht. Wir hatten da sogar tatsächlich noch eine Chance durch Oppi, die, ja, egal, die so 15 Meter links neben das Tor ging, glaube ich. Cissé ist, glaube ich, auch noch einmal hätte auch mehr aus der Situation machen können. Hatten so einzelne Nadelstiche, waren ja noch da. Aber ich fand das von uns sehr, sehr diszipliniert gespielt und anknüpfend an die Saison 24-25, da wo wir so diszipliniert waren, das war jetzt in großen Teilen wieder da. Auch mit Jackson Irvine, der die Leute zusammengehalten hat, der zwar nicht sein bestes Spiel gemacht hat, also was Spieleröffnung oder sagen wir mal Entscheidungsfindung betraf, aber der die Leute zusammengezogen hat, der immer wieder motiviert hat, der die ganze Zeit on fire war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann fand ich einfalls, war es noch, das eine These war so Einfallslosigkeit, weil das war von beiden Seiten. Ihr habt keine Chancen kreieren können, oder ihr habt selten eine Chance kreieren können in der zweiten Halbzeit vor allem. Erste Halbzeit war das ja noch mit Lennart Kahl, dieser Schlenzer, dann von Tom Bischoff an die Latte. Da war das ja schon noch ein bisschen da, aber in der zweiten Halbzeit war es halt wirklich einfallslos. Und von unserer Offensive, das war bis auf diese zwei Bälle, die nach vorne gingen in der zweiten Halbzeit und die sechste Minute war es halt echt wenig. Aber das sind wir ja diese Saison leider Gottes gewohnt. Ich habe mir aufgeschrieben, wir ersticken unsere offensiven Bemühungen selber im Keim, weil wir die falschen Entscheidungen treffen. Das fand ich sehr schade. Und was ich noch als These fand, dass wir konzentriert waren, dass beide Mannschaften eigentlich sehr konzentriert waren. Wir nur bis zur 93. Minute und da waren wir zu weit weg von Kimmich, dass er in Ruhe aus dem Halbfeld flanken konnte. Und ihr wart konzentriert bis zur 96. und habt dann noch die zwei Treffer gesetzt. Also so, das waren so meine Takes zu den Spiel. So würde ich die hier jetzt mal beschreiben.
Ja, ich fand, wenn es das ist, man sah wieder so ein bisschen das St. Pauli von letzter Saison. Das habe ich mir auch gedacht mit dieser unglaublichen defensiven Stabilität. Ich habe mir nur so ein bisschen gedacht, man hätte vielleicht dranbleiben können. Nach dem 0-1 hätte ich mir so ein bisschen mehr Mut gewünscht, weil da hatte ich das Gefühl, man konnte so ein paar Mal den Ball ganz gut erobern. Jackson Irvine hat sich ein paar Mal im Mittelfeld höher attackiert, mal an der Mittellinie wenigstens attackiert und da auch die Zweikämpfe gewonnen. Das ist mir eigentlich recht positiv ausgefallen. Da dachte ich, vielleicht sind die Bayern jetzt so ein bisschen verwundbar und da hat mir so aus neutraler Sicht so ein bisschen der Mut gefehlt, noch jetzt nachzusetzen. So den Mut, den vielleicht vor einer Woche Freiburg hatte und da dann so ein bisschen nachgesetzt hat, abseits von den Ecken auch noch zu ein, zwei Kontern kam, die ganz gut aussahen. Aber prinzipiell verstehe ich den Approach, nach hinten versuchen defensiv zu stehen und um auf die Einfallslosigkeit zu kommen, das würde ich mir auch mehr wünschen.
Einfallslosigkeit?
Nee. Ich würde noch ansetzen. Mehr zu wünschen, dass es irgendwie einen besseren Plan gibt. Das ist immer dasselbe und dass man weiß ja, was der Gegner macht. Also das ist auch so ein bisschen leichter Ausblick auf Mittwoch. Man weiß ganz genau, was jetzt da kommen wird. Die werden alles lang spielen, Union, weil die gar nicht wollen, dass sie im Pressing erwischen. Alles lang, versuchen dann die zweiten Zeitenbälle, viele Zweikämpfe und da hart rein. Und das hat uns letztes Mal komplett überfordert. Und das wusste man aber vorher. Und dass da so wenig kam, genauso sah ich es am Samstag. Dass man weiß ja, es war recht wahrscheinlich, dass St. Pauli das ungefähr so angeht. Und es sind immer die gleichen Sachen. Man versucht eine Seite zu überladen, dann wechselt man auf die andere Seite und versucht da den Raum zu holen. Man versucht es breit zu machen. Jemand, der so auf der 8-Position ist, geht dann tief vorne rein, dass der Außenspieler eine Anspielposition hat vorne. Und das hat St. Pauli sehr gut weggenommen, diese Läufe dahinter, die Kette hat St. Pauli sehr gut weggenommen. Sie sind auch der Mittelfokus, genau, du hast es gesagt, wir sind in der Mitte nicht durchgekommen und St. Pauli hat sich sehr darauf konzentriert, auch wenn Bayern breit steht, die Mitte zuzumachen mit den, es waren da eigentlich drei defensive Mittelfeldspieler.
Ja, genau, sagen. Drei, ja.
Ja. Mit Irvine. Und die haben das sehr gut weggenommen, diesen Raum, den Bayern versucht frei zu machen im Halbraum, weil sie eben gar nicht groß auf den Außen rausgegangen sind. Die sind wirklich erst, haben die wirklich attackiert erst, wenn der angedribbelt hat, wenn der auf sie zugekommen ist und nicht versucht, den Außen sofort unter Druck zu setzen. Die haben ihn erstmal gucken, ja, was machst du da draußen? Und so wird das in der Mitte irgendwie weggenommen und über Außen kamen die Bayern dann nicht in die Situation, in die sie sich erhofft haben. Natürlich ist das dann für den Außenspieler schwer, wenn er uns 1-gegen-1 muss gegen Olise, das ist aber für jeden schwer. Und die Kreativität in der Mitte kam dann selten. Das waren dann mal so Situationen, wo Lennart Karl mal in die Mitte getribbelt ist und dann mal ein, zwei stehen hat lassen. Aber ich finde, da muss es irgendwie einen Alternativplan geben. Es ist jetzt nicht an mir, sich zu überlegen, aber es sollte ihn geben, denke ich.
Ja, ich muss mal ehrlich sagen, als Olise auf den Platz kam in der zweiten Halbzeit und Leimer draußen blieb, da habe ich mir gedacht, das ist so krass, was du für eine Qualität wechseln kannst, um im Spiel noch eine andere Richtung zu geben. Und dann, als ich Olise gesehen habe, wie er immer, das sah gar nicht so schnell aus, aber es war so elegant und so flüssig in seinen Bewegungen. Das war echt eine Wonne, dem zuzugucken. Aber da muss ich dann auch wieder sagen, Ritzka und Oppi im Verbund, also nacheinander, haben das echt gut gelöst mit ihm, weil es kam ja nicht zu weiteren Chancen, weil, wie du sagtest, man hat ihn das mal machen lassen und dann kam quasi kaum Feedback von Anspielstationen, weil immer wieder ein Bein dazwischen war, immer wieder dazwischen gesprungen wurde. Ich fand das wirklich sehr gut wegverteidigt, aber es war schon eine Wonne, dem zuzuschauen, wie er sich da die Räume gesucht hat, wie er versucht hat, die Dribblings zu machen. Das war schon ein bisschen geil, muss man leider sagen.
Ja, ja. Der Augenweide, es ist ja auch, es kommt ja nicht von ungefähr, dass der letzten Sommer kam, so als für viele Unbekannte aus England und aber nach 2 Monaten war völlig klar, der spielt immer. Also das ist gar nicht mehr hinterfragt gewesen. Der war sofort gesetzt und war völlig unhinterfragt. Und es ist jetzt auch ganz klar in der Offensive. Kane und Olise fangen an und dann die anderen Positionen sind so ein bisschen zur Disposition. Wenn Musiala wieder da ist, gibt es wahrscheinlich nur, müssen die anderen um die eine Position kämpfen da vorne.
Ja, das glaube ich auch. Sag mal, Andi, du hattest noch eine vierte These. Willst du die nochmal?
Die ist schon weg. Das war das mit der Mitte, dass St. Pauli die Mitte so gut zugemacht hat und Bayern das sehr schlecht bespielen konnte. Ja, also gut von Blessin, finde ich. Der hat das gut aufgezeigt für zukünftige Gegner, wie man den Bayern das wegnehmen kann. Ist die Frage, wie gut es funktioniert, wenn alle dabei sind und wenn es vielleicht die Bayern auch wieder in ein bisschen besserer Form sind. Ich fand, man hat vor dem Arsenal-Spiel schon gemerkt, dass die Formkurve so ein bisschen runter zeigt. Das ist jetzt keine für Einbruch, aber es ist jetzt so eine leichte Delle und ich hoffe, dass die bald weg ist.
Okay, dann was hat dich besonders in dem Spiel von eurer Mannschaft überzeugt?
Besonders überzeugt? Ja, wenig. ich fand, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin immer mehr überrascht, wie souverän und wie klar als Stammspieler sich Jonathan Tah präsentiert. Also habe ich ehrlich gesagt so nicht kommen sehen. Ich dachte, ich habe den immer schon sehr gut gesehen und oft so ein bisschen schlecht dargestellt in Leverkusen und fand dann sehr schön, dass Xabi Alonso mehr aus dem rausgeholt hat. Dachte aber auch so, dass es so ein bisschen sein Spiel tief in der Dreierkette sich nach hinten fallen lassen, mit seiner Körperlichkeit gegen den Stürmer arbeiten. Aber der hat auch das Company-System völlig drüber aufgegangen, wird immer besser, finde ich, auch mit dem Ball am Fuß. Du meinst vorher, viel weiß er nicht, damit anzufangen. Es ist schon klar, der Aufbau hängt mehr an Upamecano und an so Spielen irgendwie bei Arsenal wird man sich vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen. Da setze ich große Hoffnung auf die Rückkehr von Alphonso Davies, weil der dann so Situationen, wenn man hinten nicht rauskommt, mit dem Dribbling halt wahnsinnig gut auflöst. Aber er ist wirklich eine absolute Konstante, mit der man, also wirklich dafür, dass der Abschlüsse freikam, wirklich ein Top-Transfer, kann man nicht sagen. Und eine große Freude macht mir halt, egal wo er spielt, Tom Bischoff. Es ist zu sehen, wie viel Talent er hat. Es ist so ein bisschen die Frage, wo er seine Spielzeit sich holt, weil Kimmich eben noch da ist. Aber es ist ja schon irgendwie ein großer Faktor, dass man sieht, dass Kompany so viel ihm sieht, dass er sagt, es ist jetzt nicht so wichtig, wo, aber ich finde Spielzeit für Tom, weil der ist so gut, der hat es verdient, mehr zu spielen. Der kann nicht nur immer draußen sitzen, weil Joshua Kimmich keine Pausen braucht und auch keine möchte.
Und natürlich, der war auch richtig bockig, ne? Das ist so wie so ein kleiner bockiger Junge. Den möchtest du am liebsten einfach immer sagen, so, Junge, jetzt gehst du mal bitte in deine Ecke, du kleiner Wutbolzen, setz dich mal dahin, das kriegst du was zu spielen und dann denkst du mal drüber nach, was du getan hast.
Aber ich glaube, das ist auch ein Teil von dem, was ihm so gut macht, dass er halt wirklich immer diese Einstellung mitbringt und immer gewinnen will und auch einfach sauer ist, wenn es schlecht läuft. Und ich manchmal denke, das ist ja auch so ein bisschen so eine Klassensprechermentalität, aber das ist einfach Teil von ihm und das macht ihn auch so gut. Ja, und man muss natürlich sagen, Luis Diaz, es ist vor der Saison, ich war auch nicht wirklich zufrieden damit. Ich hätte, wenn man zu viel Geld ausgeht, hätte ich gerne einen jüngeren Spieler gehabt. Aber er gibt den Bayern schon wahnsinnig viel und was halt sehr wichtig ist, im Gegensatz zu vielen Außenspielern, die wir vorher hatten, er ist ein absolutes Workhorse. Er braucht keine Pausen eigentlich. Er arbeitet auch defensiv sehr diszipliniert, geht immer wahnsinnig engagiert hinten nach und hat halt irgendwie dieses Chaos-Element, wo er dann trotzdem Chancen generiert und Tore macht. Das ist ja auch, also man muss ja sagen, am Ende macht er das Tor und bereitet das andere wahnsinnig vor. Das ist mit der Hacke, wie er den dann noch rüber fummelt. Also im Grunde muss man sagen, hat er mit seiner individuellen Qualität schon auch und Kimmich mit dieser Flanke das Spiel entschieden.
Ja, genau. Das ist doch ein gutes Fazit. Ihr spielt jetzt im Pokal gegen Union. Du hast ja schon gesagt, da war das dann so das gleiche Spiel oder so ein ähnliches Spiel mit lang und weit bringt Sicherheit. Nur vielleicht auch mit mehr Tiefenläufen vom Gegner. Da war unser Spiel ja die passende Vorbereitung, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, ganz so tief lassen sie sich nicht fallen. Die versuchen ja wirklich, diesen langen Ball zu spielen und dann schon in der gegnerischen Hälfte den Zweikampf zu gewinnen und wirklich die Bayern in Zweikämpfen aufzureiben und mit extremer Körperlichkeit auch viele Fouls wirklich hart ranzunehmen. Das hat die Bayern letztes Mal, also man muss sagen, ich bin kein Fan von dem Fußball, den Baumgart da spielen lässt bei Union, aber im Gegensatz zu diesem abwartenden Konterfußball haben die im Hinspiel, also in der Bundesliga, die Bayern da oft in der eigenen Hälfte festgenagelt und die waren einfach das bessere Team. Also das kann man nicht anders sagen. Deshalb warte ich mir da irgendwie einen anderen Plan von Kompany und der Ausblick ist ein bisschen, entweder wird's super eklig, so wie in der Liga, oder man schießen am Anfang ein glückliches Tor und dann schießen wir sie ab. Aber das ist mehr meine bevorzugte Variante. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das wieder richtig, richtig eklig wird und richtig, richtig lange geht. Also nicht bis Ende, vielleicht spätes Tor, vielleicht sogar Verlängerung.
Ja. Naja, ihr seid ja in diesem Drei-Spiele-Rhythmus gewohnt. Das sollte ja für euch kein Problem sein. Andi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Für den magischen FC geht es am Dienstag zu Hause gegen Gladbach im Pokal. Dazu kommt nur das NDS, machen wir nur ein NDS, weil wir letztens schon gegen Borussia Mönchengladbach gespielt haben. Da brauchen wir das nicht nochmal machen. Das NDS kommt dann von Jutta. Wir hören uns dann am Freitag gegen Köln wieder. Und ich wünsche euch, Andi, eine erfolgreiche und uns eine erfolgreiche Pokalwoche und bedanke mich nochmal ganz herzlich und sag dann Tschüss.